Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen sehr speziellen Gast eingeladen mit einem wahnsinnig interessanten Beruf, die liebe Regina Hallbauer. Hallo Regina.
Hallo Claudia, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Liebe Regina, erklär uns mal kurz, was dieser spezielle Beruf ist und dann rollen wir es von vorne auf. Aber ich glaube, so lange können wir die Spannung nicht halten.
Na, wahrscheinlich nicht. Mein spezieller Beruf ist, ich bin Ordnungscoach. Also das ist einmal so mein Grundberuf. Mittlerweile habe ich mich jetzt zu einem Nachhaltigkeitscoach entwickelt und ich helfe meinen Kunden dabei, sich von ihren oft belastenden Besitz zu trennen.
Okay, super. Also jetzt haben wir so ungefähr ein Bild. Wir werden da im Detail noch später drauf eingehen.
Ja.
Aber zuerst, Regina, kannst du dich noch erinnern, was du für Berufswünsche als Kind hattest?
Ich wollte Lehrerin oder Schneiderin werden.
Lehrerin oder Schneiderin? Und was bist denn geworden?
Wirklich Schneiderin,
Ja.
aber aus der Not heraus. Das war so der Beruf, der Familienberuf. Meine Großmutter war Schneiderin, meine Tanten waren Schneiderinnen, meine Mutter war Schneiderin, meine Cousinen waren Schneiderinnen. Das war so der, ja, Traditionsberuf bei uns in der Familie.
Und hast du das auch ausgeübt dann als Schneiderin? Oder hast du es nur gelernt?
Schneiderin war ich beim Kleiderbauer, ich glaube 2 Monate, länger nicht. Ja.
Okay.
Wollte aber nie als Schneiderin arbeiten
Okay.
und habe die Berufsausbildung aus dem Grund gemacht, weil ich wusste, was ich werden soll. Habe eine Hauptschulausbildung und meine Mutter hat zu mir gesagt, ins Polytechnische darf ich nicht gehen, weil da gehen lauter Trotteln hin. Das war ihre Aussage. Und dann hat es geheißen, ich soll halt das eine Jahr in die Fachschule für Damenkleidermacher gehen, weil ich das Schuljahr habe. Ja, und nach dem 9. Schuljahr habe ich noch immer nicht gewusst, was ich machen will. Was ja ein Unsinn ist, ein 16-jähriger Mensch weiß nicht, welchen Beruf ich. Meiner Ansicht nach ist das ganze System ein bisschen absurd. Also die Leute gehörten bis 18, 19 begleitet. Ein 15-jähriger weiß, in welchen Beruf er ergreifen will.
Und mit 18, 19 wissen sie es oft auch noch
Wissen Sie
nicht.
es auch noch nicht, aber mit 15 noch viel weniger.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich die Fachschule fertig gemacht, weil dann habe ich es nicht gewusst und meine Mutter hat gesagt, gut, dann gehst du weiter, wenn du es nicht weißt. Und dann habe ich die Schule fertig gemacht und da haben wir auch eine Ausbildung zu einem Kaufmannsgehilfen gehabt. Ich habe den Kaufmannsgehilfenbrief gehabt und wollte immer Buchhaltung machen. Das hat mich wahnsinnig interessiert.
Okay.
Nachdem aber ich eigentlich eine ausgebildete Schneidergesellin war, war natürlich, und die Mädels sind alle von der Handelsschule gekommen, war natürlich das Echo auf meine Bewerbungen jetzt nicht sehr groß. Also da waren, kann mich erinnern, in meinem Reisebüro vorgestellt und der hat zu mir gesagt, dass sie mir nicht soll und haben mit Nadel und Faden verwechseln. Das hat mich sehr gekränkt. Und dann habe ich glaube ich eine Bewerbung geschrieben als Schneiderin und bin dann im Kleiderbau als Änderungsschneiderin aufgenommen worden, ja.
Und hast aber nur zwei Monate.
2 Monate und dann hat mein Chef erkannt, dass ich besser reden kann als in der Werkstatt sitzen und dann hat er mich in den Verkauf gestellt.
Okay.
Und dann bin ich im Verkauf gestanden.
Na schau, manchmal funktioniert es über Umwege, ne?
Ja,
Zwar
genau.
Kaputthaltung, aber trotzdem
Genau,
immer.
aber ich war mal unter Leute. Habe zwar
Ja.
Verkauf auch nicht gelernt, aber ich bin dann im Verkauf gestanden.
Okay, und das hat dir gefallen? Oder wie war das?
Auch nicht richtig. Vor allen Dingen für einen Verkauf musst du geboren sein
Ja.
oder du musst es richtig lernen und verkaufen musst lernen. Und Ich bin und war immer schon jemand, der sehr auf den Kunden eingeht. Also ich hab nie einen Kunden, was aufs Auge gedrückt. Kann ich nicht. Und die typischen Verkäufer schauen halt Umsatz, Zahlen und das war ich nie. Also ich war nie eine der Top-Verkäuferinnen. Ich war immer die Verkäuferin, die die Kunden geliebt haben. Ich habe gehabt meine Stammkunden, die sind zu mir gekommen, haben es gewusst, sie kriegen die Bekleidung, die ihnen passt, die ihnen steht. Und wenn es einer nicht passt, habe ich es einer gesagt. Oder so wie heute noch, man sieht es an meinem Gesichtsausdruck, wenn irgendwas nicht passt bei einem Kunden, braucht man nur ins Gesicht schauen und man sieht schon. Man kann in meinem Gesicht lesen wie in einem Buch. Und das war damals schon genauso. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir gehabt einen Kunden, einen sehr, wie soll ich sagen, der war nicht sehr selbstbewusst. Und unser Verkäufer, da haben wir gehabt, so die Vorjahres- oder Vorvorjahresanzüge, die haben halt immer spezielle Prämie gehabt. Du hast dann nur 40 Euro, 40 Schilling Prämie noch extra drauf gekriegt, wenn du es verkauft hast. Und der ist gekommen mit einem ganz, ganz grässlichen braunen Anzug und sagt, der Herr geht morgen ins Theater. Und ich schaue den braunen Anzug an und denke mir, ist jetzt ein Scherz oder was? Und dann sagt, da verkaufst du dem Herrn jetzt ein schickes gelbes Hemd dazu mit einer Krawatte. Und ich meine, ich kann, der Mann geht unter Leute, ich kann den nicht. Und habe ihm dann ein halbwegs schickes Hemd mit einer schönen Krawatte dazu verkauft, dass dieser wirklich furchtbar grässliche Anzug dann trotzdem noch gut ausgeschaut hat. Aber ich habe nicht auf Prämie verkaufen können. Das waren die 30 Schilling extra, das geht sich mit meinem Inneren, war
Ja.
nicht gut. Nein.
Ja. Aber ich finde, genau das macht halt einen guten Verkäufer oder eine gute
Ja.
Verkäuferin aus, dass sie weiß, was den Leuten steht und ihnen auch
Ja.
sagt, wenn es ihnen nicht steht.
Ja, ist richtig. Also darum nehmen mich auch meine Freunde, meine Familie sehr gern mit als Einkaufsbegleitung.
Ja.
Immer so, ob es mir passt oder nicht.
Ja.
Meine Freundin ist ein ganz sportlicher Typ, der wollte zur Hochzeit ihrer Tochter ein Etui-Kleid verkaufen. Meine Freundin ist wirklich sehr, sehr sportlich, hat auch noch leichte O-Beine und die steckt in den Etui-Kleid drin und die Verkäuferin beim John sagt, die Frau, das steht Ihnen wirklich hervorragend. Und zu der Verkäuferin sagt, Entschuldigung, haben Sie Augen im Kopf? Sag ich, meine Freundin schaut furchtbar aus. Nein, aber das Kleid und schauen Sie, schauen Sie Ihre Füße aus, es geht nicht. Dann haben wir einen Hosenanzug gefunden. Ich denke mal, es muss ja nicht sein, dass die Person dann irgendwo einen Auftritt hat oder unter Leute geht und fühlt sich erstens nicht wohl.
Ja.
Meine Freundin hat sich in einem Etui-Kleid nicht wohl gefühlt und dann lachen vielleicht nur die Leute über sie. Also das, nein. Und wie gesagt, da war ich immer schon sehr, sehr, sehr direkt. Ja.
Okay, bevor wir jetzt weitergehen, hätte mich noch interessiert, ob du aus deiner Zeit oder aus deinem Wissen über die Schneiderei quasi das Hobby mitgenommen hast, dass du es noch für dich machst oder für die Familie oder
Ich habe meinen Söhnen sehr viel Gewand genäht, wie sie sich noch nicht wehren haben können, so mit 3, 4. Ganz entzückende Ensembles. Mädchen habe ich keins gekriegt. Jetzt haben dann meine Buben sind dann mit Matrosenanzügen. Für mich habe ich früher immer Abendkleider genäht. Und ich persönlich nehme mir jedes Stück um, das ich, wenn ich einkaufen gehe, wird immer irgendwas umgehen da. Immer. Entweder ist im Bund zu weit oder bei der Hüfte müssen wir was wegnehmen oder bei der Länge, ja, also immer.
Okay, also nicht ganz vergebens
Nicht
geht.
ganz, genau, nein, nicht ganz, nein. Und wenn ich wo sehe, ich nähe nicht mehr für andere, aber wenn wo ein Ärmel zu lang ist, sage ich das auch immer gleich. Also da, ja.
Okay. Und wie ist dann beruflich bei dir weitergegangen? Also
Ich war lang im Verkauf. Also ich war im Verkauf, dann habe ich meine 2 Kinder gekriegt. Dann bin ich zurück zum Kleiderbauer. Dann wurde ich abgeworben von der Firma Springfield, wie die in Österreich die Filialen aufgezogen haben. Da bin ich als Mama Springfield quasi engagiert worden, damit ich da diesen Haufen von jungen Menschen zusammenhalte. Es waren lauter.
Springfield sagt mir gar nichts. Was ist das für eine Firma gewesen?
Springfield war Herrenmode, eine spanische Kette. Die ist über die Firma Kleiderbauer nach Österreich reingekommen. Und da haben sie das Personal vom Kleiderbauer also abgeworben. Sie haben junge Leute gesucht. Ich weiß nicht, warum ich mich beworben habe. Ich war schon knapp 40, habe mich beworben und sie haben mich dann genommen, weil ich sehr vorlaut war, sehr direkt war, sehr, wie soll ich sagen, innovativ. Darum haben sie mich dazu genommen und gesagt, ich bin die Mama Springfield und ich bringe quasi Ordnung in den Haufen. Da war ich dann 2 Jahre. Und dann hat mir eine Freundin ein Angebot gemacht, die hat mit mir beim Kleiderbauer gearbeitet und hat sich selbstständig gemacht gehabt und hat einen lichttechnischen Handel gegründet und hat dann wen fürs Büro gebraucht, was sehr spannend war, weil ich habe vom Büro null Ahnung gehabt, gar nichts. Ich habe nicht einmal gescheit einen Computer auftragen können, von Word und Excel keine Rede und von Lichttechnik noch viel weniger. Und sie hat gesagt, probier es einfach. Und dann haben wir den gut ein halbes Jahr. Und wenn ich es dann nicht kann, ist immer, ich höre sie jetzt nicht sehr wertschätzend den Damen und Kolleginnen im Verkauf gegenüber an, aber wenn man denkt, im Verkauf kann ich immer wieder zurückgehen. Irgendwas, also da ist permanenter Personalmangel, also das geht sich. Und da ist es auch egal, wie alt du bist. Muss man auch dazu sagen. Und dann habe ich dort begonnen und habe dann, während ich noch im Verkauf war, habe ich dann immer an meinen freien Tagen bei ihr Probe gearbeitet. Hab keine Ahnung gehabt von der Materie, da ist gegangen um Entladungslampen, Vorschaltgeräte, dann haben wir gehabt Flugpositionslampen. Was haben wir noch gehabt? Transformatoren, Kondensatoren, also eine wilde Geschichte. Und meine Chefin hat mich so behutsam eingeschult, dass ich dann wirklich eine Ahnung davon gekriegt habe, um was da geht. Dann habe ich irgendwann im ersten halben Jahr, nach den ersten 4 Monaten, hat mich ein Kunde sehr beleidigt, der zu mir gesagt hat, wenn ich nicht weiß, was ich da tue, dann soll ich jetzt rausgehen und soll den Job bleiben lassen. Weil
Oh,
es,
ist aber
ja,
stark.
es war ein Zampano der Lichtbranche. Und der hat es zu mir gesagt und ich war sehr beleidigt. Ich bin ins Haus gegangen und habe mir gedacht, gut, wenn ich zu dumm dafür bin, dann lasse ich es einfach bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du hast dir vorgenommen, dass du das ein halbes Jahr oder was sogar ein Jahr durchhältst. Und habe mich dann reingebissen und habe mich dann noch mehr weitergebildet. Ja. Und wie ich dann von dort weggegangen bin, nach 10 Jahren, hat er mir noch ein Kompliment gemacht, weil er einmal eine Theateraufführung gerettet habe. Weil da habe ich ihm seine Theaterlampen besorgt aus ganz Österreich, damit die Vorstellung stattfinden konnte. Und da hat er dann sehr lobende Worte mir gegenüber gefunden und mir dann denkt, und hat sich mehr oder weniger entschuldigt bei mir. Ja.
Schon.
Ja.
Wow. Was
Krasse Geschichte. Ja.
nimmst du aus dem Erlebnis mit?
Ah, ich habe mitgenommen, dass man nicht gleich aufgeben soll, dass man alles lernen kann. Alles. Ich habe Computerprogramme gelernt. Also, wenn du Sachen verkaufst, die du nicht kennst, mit einem Computer, den du nicht einmal gescheit auftragen kannst, und da dann schreibst Angebote und Rechnungen, also, aber wie gesagt, das habe ich alles gelernt. Man kann alles lernen.
Ja, sehr gut. Gute
Ja.
Einstellung.
Ja.
Also dann warst du in der Lichtbranche und wie ist dann weitergegangen?
Da hat mich dann ein Burnout aus den Socken gehoben, weil meine Chefin ist sehr schwer krank geworden. Und das durften wir an die Kunden nicht weiter kommunizieren. Ihr Mann war dagegen, dass die Kunden das erfahren. Und das hat mich innerlich zermürbt, weil die Frau war todkrank. Und den Kunden gegenüber haben wir erzählt, dass die Chefin gerade halt nicht da ist oder weiß ich nicht, auf Kur ist oder sonst was. Und in Wirklichkeit hat die um ihr Leben gekämpft. Also es war. Es war ganz, ganz grauslich für mich. Das habe ich ausgehalten, glaube ich, ein Jahr. Dann hat uns noch der Steuerberater irgendwie bezichtigt, dass wir die Firma, wie hat er gesagt, dass wir die Firma ruinieren, mein Kollege und ich. Dabei haben wir eigentlich gekämpft, dass die Firma bestehen bleibt. Und dann ist mein Mann, war dann glaube ich, den haben sie gekündigt. Das heißt, ich war die, die das Geld nach Hause gebracht hat. Es war keine Möglichkeit, dass ich aufhöre, dort zum Arbeiten, weil wir waren auf mein Gehalt angewiesen. Und an dem Tag, wo mein Mann erfahren hat, dass er einen neuen Job hat, bin ich mit Herzrhythmusstörungen zu meiner praktischen Ärztin gegangen. Ich glaube, einen Ruhepuls von weit über 100 gehabt. Und sie hat dann gesagt, ich muss zu Hause bleiben, weil sonst ist das mein, bin nicht mehr finanzieller, also mein gesundheitlicher Ruin. Und dann war ich ein Dreivierteljahr zu Hause. Und da haben wir den, ich gehe, also keine kleine Firma mehr. Ich habe gesagt, das muss eine große Firma sein. Der Chef muss mir egal sein. Ich möchte eine Nummer sein und nicht die Regina, die alles macht. Und habe mich dann beim Beck und Cloppenburg beworben. Da war ich die Nummer 608. Meine Chefs haben gewechselt im zweimonatlichen Abstand. Die waren gefühlt zwischen 27 und 32. Das heißt, die müssen immer auf die jungen Menschen wieder neu einstellen. Hätte ihr Mama sein können. Weil, hat immer für ein bisschen, das, wenn dein Vorgesetzter so jung ist, dass er dein Sohn ist, sein könnte, oder noch schlimmer, deine Tochter. Mit Damen hat sie oft noch mehr Schwierigkeiten gegeben, weil die haben alle Probleme, die sie mit ihrer Mutter jemals gehabt hatten, haben sie mit mir bearbeitet. Über die Jahre hätte ich, da könnte man wirklich ein Buch darüber schreiben. Das war schon eine coole Geschichte. Und da habe ich da gearbeitet und habe dann festgestellt, dass das, also auch wenn jetzt der Chef, wenn ich nur eine Nummer bin und wenn die Chefs ständig wechseln, habe ich dann festgestellt, dass das auf Dauer geht das nicht. Wo jeder gesagt hat, die 8 Jahre bis zur Pension, die kannst du auch noch aussitzen. Und da bin ich ganz ehrlich, also mit jedem Tag, wo es mir besser gegangen ist, weil ich bin für 80 Stunden, habe ich wieder begonnen. Und mein Mann hat gesagt, wenn es mir zu viel ist, soll ich sofort wieder zum Arbeiten aufhören, weil mir ist am Anfang wirklich nicht gut gegangen. Mir waren die Leute zu viel. Ich habe oft an einem Samstag, also wenn ich war ich nur 3 Tage in der Woche dort, an Samstag haben wir müssen um 15 Uhr zurückziehen, meistens auf die Toilette, weil im Aufenthaltsraum war immer der Bär los. Da sind niemanden sicher und niemanden her, dass ich den Tag irgendwie überstehe. Aber man denkt, ich probiere es einfach. Weil nur zu Hause wäre nicht gegangen. Und wie gesagt, mit jedem Tag, wo es mir besser gegangen ist, habe ich gewusst, dass ich da nicht alt werde. Und dann ist in meinem Kopf die Schrankflüsterin entstanden. Sag ich mal. Ja.
Was war da der Anstoß dafür? Für die
Die
Schrank?
Kunden, die so viel eingekauft haben, eigentlich.
Ja.
Weil wir waren in der Innenstadt in der Filiale und da waren Kunden, wo Geld keine Rolle gespielt hat, die eingekauft haben, wo du gedacht hast, das kannst du alles gar nicht brauchen. Wir haben einen Kunden gehabt aus dem, weiß ich gar nicht, von wo der gekommen ist. Der hat gehabt so verschiedene Base, der hat gehabt ein Haus in der Schweiz, eins in Österreich, eins in Frankreich, eins in, weiß ich nicht. Und jedes Haus war gleich eingerichtet mit den gleichen Kleidungsstücken. Der ist immer zu uns gekommen und hat auf einen Sitz 200 Hosen gekauft.
200 Hosen,
Hundert
Wahnsinn.
Hosen und das zweimal im Jahr. Die anderen, dann hat er nicht einmal gehabt eine gängige Größe, sondern es war so ein kleiner Untersetzter. Und ich weiß nicht, was mit den Hosen passiert ist, die er gerade ein halbes Jahr lang getragen hat, wo ich mir gedacht habe, bitte. Und das waren aber wirklich teure Hosen. Da hat eine Hose, glaube ich, 140 Euro gekostet, wo ich mir immer denke, ich rede jetzt gar nicht vom Geld, das hinausgeschmissen wird, sondern die Erzeugung von der Hose, was diese Energie verbraucht hat, der Transport, alles zusammen. Also wie gesagt, die Nachhaltigkeit hat damals schon so ein bisschen hineingespielt. Und dann habe ich, wie gesagt, bin am Montag gestanden bei Beck und Cloppenburg, habe verkauft und habe mir dann immer schon gedacht, den könnte ich meine Visitenkarte jetzt mitgeben, dass ich am Dienstag zu ihm fahre und dann eventuell, ja, jetzt habe ich vorgegriffen, Entschuldigung. Die Idee ist gekommen und dann habe ich ja müssen zuerst in der Firma um Erlaubnis fragen, ob das überhaupt möglich ist. Dass ich mich nebenbei, du musst dir deine Firma davon in Kenntnis setzen, wenn du sie selbstständig machst. Und jetzt habe ich mich als Schrankflüsterin selbstständig gemacht und das Prozedere, bis das überprüft worden ist, glaube ich, hat dauert über einen Monat keine Antwort kriegt. Es ging bis nach Düsseldorf raus. Ist dann Kassen, die können ja Beck und Kloppenburg Konkurrenz machen. Denk mal, ja klar, auf jeden Fall. Und irgendwann bin ich dann zu einem Abteilungsleiter gegangen und sage, ob jetzt endlich eine Antwort da ist oder ob ich in Herrn Kloppenburg persönlich anrufen muss. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von 3 Tagen eine Antwort bekommen. Und dann hat es geheißen, ja, ich darf. Da war ich aber dann, glaube ich, schon 54 oder 53. Hat mir keiner ernst genommen. Da kommt eine 53-jährige Verkäuferin und erklärt, dass sie sich selbstständig machen mit einem Job, den jeder so ein bisschen, naja. Aber das sind jetzt meine größten Fans auf Instagram, meine ehemaligen Arbeitskollegen, ja.
Wie lange ist es her, dass du da als Schrankflüsterin begonnen hast? Ungefähr?
2016 oder 2014? 2014, heuer sind 8 Jahre. Ja. Ja.
Wahnsinn. Aber ich meine.
Na, das waren dann 10 Plätzchen durch 2016. Ja. Rechnen war nicht meine Stärke. Buchhaltung habe ich geliebt, aber Rechnen ist nicht meine Stärke. 2016 war es, ja.
Aber du hättest das deinen Chefs anders verkaufen müssen, nämlich du leerst die Schränke, damit sie wieder dort einkaufen kommen können, oder?
Richtig. Für das war ich wieder zu ehrlich. Eben, für das war ich zu ehrlich. Und habe das dann eine Zeit lang wirklich dual ausgeübt. Also zuerst nur ganz, ganz wenig. Verkauf normal. Und dann habe ich einmal meine Stunden reduziert. Ich glaube auf 65, keine Ahnung. Damit die Schrankflüsterin größer werden konnte. Und
Ja.
habe dann auch die Formulierung geändert. Das sage ich zu jeder Kollegin, die sagt, sie arbeitet nebenbei im Ordnungscoaching, sage ich mal, nein, du arbeitest als Ordnungscoach und ab nebenbei machst du das und das. Das allein ändert im Kopf schon irrsinnig viel. Und du sagst, das ist mein Job und nebenbei verdiene ich da noch was dazu. Und dann wollte ich noch einmal mit den Stunden runtergehen, weil ich immer erfolgreicher geworden bin. Dann wollte ich noch einmal mit den Stunden runtergehen und da hat es dann schon diese All-In-Verträge gegeben. Und dann haben wir überhaupt neue Verträge gekriegt zum Unterschreiben. Und ich bin dann zu Hause und haben mir dann zu Hause ein 4 Seiten langes Konzept geschrieben, wie ich mir mein Arbeiten in Zukunft bei Ihnen vorstelle. Mal bitte einen Kopf. Also ich hab die Idee gehabt, die Arbeit weniger und verdiene gleich viel, so wie es jetzt da die Diskussion ist. Dann, oder ich arbeite nur am Samstag, dass ich meine Zeit besser einteilen kann. Und einen dritten Vorschlag habe ich auch noch gehabt. Und bin selbstbewusst an diesem Tag, und man denkt, so, und heute gehe ich zu meinem Chef und dann werde ich zur Verkaufsleitung und werde Ihnen das erklären. Und an dem Tag, wie ich das erzählen, vorbringen wollte, sind über 20 Einkäufer standen vor dem Personalbüro und die sind alle gekündigt worden. Und ich bin gestanden mit meinem Konzept und man denkt, ganz schlechter Tag für solche Verhandlungen, weil das war ja der Wurscht, du warst eigentlich nur eine Nummer. Ich habe das Konzept in meinen Spind gehabt und habe mir 3 Tage freigenommen und bin zu meiner Freundin nach Kärnten und habe mit der ganz lange überlegt, was zu tun ist. Und am nächsten Tag in der Früh habe ich dann gesehen, dass beim Frank, das ist bei uns in der Nähe Modegeschäft, die hätten wen für den Verkauf gesucht. Und das habe ich gesehen. Auf Facebook habe ich gesehen, diese Mitteilung, und habe mir gedacht, das ist ein Zeichen. Und habe zu meiner Freundin gesagt, ich kündige. Das war so mein, bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen, ich probiere es einfach aus. Ja.
Aber
Beim
hast nicht
Frank.
beim Frank oder schon angehört beim
Hätte
Frank?
ich mich vorgestellt, bin da eingerauscht, bin, wie gesagt, an Selbstbewusstsein mangelt es mir nicht. Und habe mich da vorgestellt und habe dem erklärt, dass ich 2 Tage in der Woche kommen würde. Und sie hat gesagt, naja, sie hätte eigentlich ihn für ganztags gesucht. Und ich habe gesagt, die Kollegin ganztags verkauft, verkaufe ich in 2 Tagen, pa. Und dann schaut sie auf mein Geburtsdatum und sagt zu mir, ja, aber sie gehen ja bald in Pension. Das war dann ein paar Jahre später. Das heißt, ich glaube, ich wäre 2 Jahre später in Pension. Ich glaube, da war ich schon 57 oder 58. Ich sage, ja, aber sie gehen ja bald in Pension. Sag ich, das macht ja nichts. Also sie hat sich überlegen müssen, aber ich habe dann eine Woche später Absage gekriegt.
War dann auch ein Zeichen, oder?
War auch ein Zeichen, ja. Und habe dann das Glück gehabt, bin dann zum AMS gegangen und habe denen erklärt, dass ich eigentlich in der Selbstständigkeit weiterarbeiten möchte. Und sie hat gesagt, sie hätte einen Job in Krems für mich in einem Herrenmodengeschäft. Und dann habe ich aber meine Flyer und meine Visitenkarten am Tisch gelegt und hat gesagt, sie müssen das volle Konzept. Sag ich, ja. Und dann sagt, ich glaube, das UGB wäre etwas für sie. Und habe mich dann zum Kollegen raufgeschickt und der war überfordert mit dem Ganzen und auch von mir. Und hat dann gesagt, nein, ich glaube, das geht nicht. Und haben sie mich nach Hause geschickt und dann haben sie mich am nächsten Tag angerufen und haben dann gesagt, es geht doch. Und dann war ich im UGB drin.
Und für unser Publikum, UGB ist das Unternehmensgründungsprogramm.
Gründungsprogramm, genau. Und habe dann nebenbei weitergemacht, habe dann dieses Programm gemacht. Ja. Und dann habe ich begonnen mit der vollen Selbstständigkeit. Ab 1. März 2020 und am 13. März haben sie Österreich zugesperrt wegen einem Lockdown. Da habe ich mein erstes Online-Coaching gemacht. Keine Ahnung, um was da geht, aber ich mir denke, ich probiere es einfach.
Ja, aber da warst du ja nicht allein. Es hat ja viele Leute gegeben, das
Ich
erste
nicht.
Mal Zoom gearbeitet.
Absolut nicht. Nur wenn du sagst, du machst jetzt die volle Selbstständigkeit, dann denkst du, 12 Tage später denkst du, ja, super, genau.
Aber wie bist du auf diesen genialen Namen Schankflüsterin gekommen?
Der ist mir in der Nacht eingefallen. Es war so eine Kombination aus Kleiderschrank, weil ja mein Beruf so der Verkauf, die Schneiderin, dann ein bisschen das Büro. Also der Kleiderschrank war schon so ein bisschen dabei. Und dann hat es, glaube ich, gegeben einen Schrank Alarm, eine Sendung, die Kassenschrank Alarm. Katze springt drüber. Gut.
Die hat sich gerade erschrocken.
Und Schrankalarm und die Flüsterin ist dann irgendwie dazu. Ja, eigentlich ist mir dann auch weggefallen. Ja.
Super Name. Und was war dann so dein Konzept als Schrankflüsterin? Was waren so deine Ziele? Wie hast du gedacht, dass du das machst und wie war es tatsächlich?
Also der Gedanke war, dass ich zu den Frauen nach Hause gehe. Frauen waren so die Zielgruppe, dass ich zu den Frauen nach Hause gehe in ihre Kleiderschränke, dass für sie die passenden Sachen aussortiere und dass ich die noch umschneidern werde. Dass für sie passend ist, so quasi Upcycling, wie es jetzt in aller Munde ist, haben wir gedacht, ich werde das so ein bisschen umändern. Fakt war dann, dass ich 3 Stunden geflüstert und 20 Stunden genäht habe. Und das wollte ich eigentlich nicht. Es war so, ich war mal einer Dame aus einem Jumpsuit ein Sommerkleid genäht. Ich glaube, da habe ich 15 Stunden genäht. Das zahlt da ja keiner. Die Schneiderei ist ja extrem schlecht bezahlt. Dabei finde ich, wenn es ein maßgeschneidertes Stück ist, wirklich Gold wert. Aber es ist halt ein Handwerker, ja, das Geld will man nicht zahlen. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich ständig angerufen worden wegen der Änderungen. Weil bei der WKO, mein erster Gewerbeschein war nämlich in Teilgewerbeänderungsschneiderei. Das heißt, ich bin nur wegen Änderungen angerufen worden. Und dann bin ich zur WKO gegangen und habe gesagt, ich brauche einen anderen Gewerbeschein, weil das mit der Änderungsschneiderei, das geht nicht mehr. Und da haben wir dann gesehen, dass meine Kollegin, die Katrin, dass es mittlerweile schon den ersten Ordnungscoach gegeben hat. Dann habe ich das eine Gewerbe zurückgelegt und habe dann das andere quasi übernommen.
Hast den Schwerpunkt verlagert auf.
Genau. Und habe auch gemerkt, dass du in den Kleiderschrank schwer als erstes hineinkommst, weil der Kleiderschrank ist im Schlafzimmer. Und ins Schlafzimmer deiner Kunden kommst als Fremder noch ganz sehr schwer, ganz schwer rein. Und dann habe ich begonnen, Kinderzimmer, Küchen, Keller, Dachböden dazu zu nehmen. Wenn du da einen Fuß drin hast, dann gehst du eh durchs ganze Haus. Also ich habe mich in den 8 Jahren haben wir jetzt sehr oft neu erfunden eigentlich.
Ja,
Ja.
und also Dachböden, Keller und so weiter, ja. Was war da das Schwierigste daran in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Kundinnen?
Das Schwierigste war, dass die Lehrer immer im Hochsommer ihre Dachböden ausgemistet haben, wo es gefühlt 45 Grad gehabt hat. Katastrophen. Jeden Sommer ruft der Lehrer an und sagt, er will einen Dachboden machen. Na, Dachböden sind nicht schwierig, Keller auch nicht. Beim Dachboden und im Keller sind nur Sachen, also am Dachboden meistens die Schulsachen von den Kindern in leere Kartons und im Keller sind gehortet alle Sachen, die man immer braucht. Kaputte und natürlich auch der Christbaumschmuck braucht, der liegt entweder am Dachboden oder im Keller. Aber eigentlich ist im Keller sind neben einem Werkzeug, das man schon braucht, fast nur Sachen. Also das kann ich fast jedem Kunden blind sagen. Im Keller können eigentlich 70% raus. Braucht kein Mensch. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das irgendjemandem so salopp hinwerfe, dann stehen sie immer dort und sagen so, naja, 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 eigentlich, ja,
Also
so ist
das
das.
heißt, bei Keller und Dachboden, das war dann wahrscheinlich eher so die körperlich harte Arbeit, oder?
Anstrengend, richtig,
Anstrengende
ja.
Arbeit. Und wie ist es dann, wie bist du dann in den Kleiderschrank gekommen? Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, auch durch meine Geschichte, weil sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass ich mich in der Mode auskenne, weil ich heute halt Damenschneiderin bin, weil ich lange im Verkauf gearbeitet habe, haben die Kunden schon ein gewisses Vertrauen, dass dann sagen, okay, die Frau weiß, wovon sie spricht. Und so bin ich eigentlich in die Kleiderschränke gekommen. Und auch, weil ich in den sozialen Medien die Capsule Wardrobe sehr propagiere, dass man nicht so viele Kleidungsstücke besitzen muss, wie wir alle glauben, dass wir besitzen müssten. Obwohl das Konzept der Capsule Wardrobe sagt, 33 Teile, das ist ein Blödsinn. Ich finde, in der heutigen Zeit muss jeder das finden, womit er sich wohlfühlt. Ich glaube, ich brauche 140 Sachen im Kosten, also so ist es nicht. Bei mir ist halt ein ständiges Kommen und Gehen. Wenn wir da jetzt letztens geredet haben wegen dem Fotoshooting, und man denkt, ah, ich hab da noch. Ich habe doch einen grauen Seidenrock. Dann habe ich im Kleiderschrank geschaut, der Rock ist weg, wo ist der hin? Der war jetzt schon wieder im Sack für die nächste Kleidertauschparty. Also bei mir ist das ständig in Bewegung.
Ja, du hast ja so eine Regel, ne? Wenn was Neues dazukommt,
Muss was
muss das
Altes raus, ja. Und
genau.
da, das fällt auch der Schrankflüsterin hin und wieder auf den Kopf. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt hast du ein Stichwort gesagt, Kleidertauschparty. Kannst du mal erklären, was das ist?
Kleidertauschparty treffen sich, also ich mache es immer im kleinen Rahmen, es gibt kleine und große. Bei den kleinen Kleidertauschpartys treffen sich so 10 bis 15 Frauen. Jede nimmt so 10 Kleidungsstücke mit. Und das wird dann bei Chips und Prosecco und bei, weiß ich nicht, Mineralwasser getauscht. Jede Dame stellt ihre Kleidungsstücke vor und wer als erstes hier schreit, darf das Teil dann probieren. Und am Ende probieren sie alle durcheinander. Und jede, also eigentlich gingen immer alle sehr zufrieden nach Hause.
Und was passiert mit den Kleidungsstücken, die dann eventuell nicht gewollt werden oder nicht passen, zum Beispiel, weil niemand dabei ist, der diese Größe hat?
Die schönsten Sachen hebe ich auf für die nächste Party und der Rest wird gespendet. Ich habe ein sehr großes Netzwerk. Ich habe auch die Was-Wohin-Liste gemeinsam mit meinen Kolleginnen kreiert, erstellt. Die findet man bei den Ordnungsberatern Österreich auf der Website. Und da ist ein österreichweites Spendenverzeichnis, wo man Sachen abgeben kann. Ich habe Gott sei Dank in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Familie, die für arme Menschen in Rumänien und in der Ukraine sammeln. Der Herr fährt einmal wöchentlich in die Ukraine und die nehmen Küchengeräte, Bekleidung, dann Sanitärsachen, so Pflegebetten, Rollstühle, was der Kuckuck was, da werden Krankenhäuser versorgt. Und das ist mein Netzwerk und da bringe ich alles hin. Ich habe heute eine Küche strukturiert, ich habe sie angerufen, ob sie braucht. Messer, Kartoffelstampfer, sagt sie auch gern. Also wie gesagt, da brauche ich mir nicht viel überlegen. Da warte ich wieder, bis entsprechend viel beisammen ist und dann wird es wieder geliefert.
Das heißt, du hast jetzt schon was erwähnt, nämlich abgesehen davon, dass es quasi den Ordnungscoach quasi, schon als Beruf bei der WKO gibt, ja, dass es auch mittlerweile ein Netzwerk schon gibt an Ordnungsberatern.
Ja, gibt.
Und das hast du auch mit aufgebaut, ne?
Ja, da war ich Mitgründerin. Wenn ich so nachdenke, eigentlich habe ich ja schon Urfüg gemacht. Ja, da war ich Mitgründerin. Ja.
Ja. Wie viel, weißt du, wie viele Ordnungsberater gibt es derzeit?
Also in unserem Netzwerk sind erst 15. Wie ich begonnen habe, hat es gegeben österreichweit, glaube ich, drei Ordnungscoaches. Mittlerweile gibt es sicher schon über 50. Also die wachsen jetzt wie die Schwammerl aus dem Boden. In Amerika ist das schon ein angesehener Beruf, so wie du einen Fitnesscoach hast oder eine Putzfrau hast, einen Ordnungscoach auch. Da werden wir auch noch hinkommen.
Ja.
Also ich habe schon einige Kunden, die leisten sich meine Dienste so alle paar Wochen einmal und 2 Stunden, wir misten aus und dann fahre ich wieder. Weil sie sich die Zeit alleine nicht nehmen würden.
Okay.
Wenn ich die 2 Stunden da bin, ich war halt bei meiner Kundin, da wäre ich mit Kaffee empfangen. Sie sagt, wir machen heute die Küche. Das ist Fokus, 2 Stunden Küche. Und nach den 2 Stunden ist vorbei und ich fahre, sie geht in die Arbeit und ich fahre wieder nach Hause. Ich muss dazu sagen, dass die Dame 78 ist. Also, dieser Wahnsinn.
Die geht nur in die Arbeit.
In der Firma mit 30 Angestellten.
Okay.
Von 8 bis 10 arbeitet sie mit mir und von 10 bis am Abend dann. Ja, in der Firma, wo ich mir denke, unglaublich die Energie.
Ja, Wahnsinn,
Ja,
Wahnsinn.
wirklich war, wirklich. Unglaublich.
Also ich denke mir mal, wenn Leute Unterstützung brauchen, dass sie Ordnung machen, fehlt ihnen auf der einen Seite Struktur, ne?
Ja.
Stimmt mir dazu, ja. Und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich so ein Loslassen Thema, oder?
Loslassen, Leichtigkeit.
Ja.
Und ja, ich sage immer, je weniger Zeug man hat, desto mehr Zeit hat man. Desto leichter wird eigentlich das Leben. Das ist so mein. Ja, es ist aber so. Ja.
Wie schaffst du das, dass die Leute sich auch von den Sachen auch trennen können?
Manchmal sind sehr viele Gespräche. Es gibt Kunden, da komme ich hin und da wird einmal eine Stunde nur geredet. Aber nur zum Reden bin ich halt nicht dort. Ich bin halt schon, wir können eine Zeit lang reden.
Ja.
Aber ich habe auch Kunden gehabt, da bin ich nur zum Reden hingefahren, das bringt halt nichts. Ich sage immer, man muss ins Tun kommen.
Ja.
Es ist so, wie wenn man abnehmen will oder wenn man sagt, man will jetzt anfangen zum Sport machen oder wenn man sagt, man will jetzt anfangen ein leichteres Leben führen. Das beginnt immer mit dem ersten Schritt. Oder man will eine Sprache lernen. Fang da oder zeichnen lernen. Was auch immer. Es beginnt damit, dass du zu tun beginnst und ins Tun kommst. Und darum habe ich jetzt, das ist mein neuestes, da gibt es nicht einmal noch, da gibt es noch gar nichts dazu, außer ein Konzept in meinem Kopf. Ich möchte jetzt eine Gruppe machen. Die Gruppe trifft sich 3 Monate lang und wird von mir motiviert. Bei 90 Tagen kannst du Routinen im Kopf festigen, dass dann dass du das automatisch machst und dass wir uns wirklich 3 Monate lang treffen auf Zoom, dann gibt es Listen, dann gibt es Videos, eine WhatsApp-Gruppe, dass die ins Tun kommen. Die brauchen nicht viel tun. Und wenn sie sich jeden Tag für 10 oder 15 Minuten den Wecker stellen und in diesen 10 Minuten damit durchs Haus gehen und ausmisten, was nur herumliegt, was nicht gebraucht wird. Wenn sie es jeden Tag machen, 30, 90 Tage lang, dann sind sie am richtigen Weg.
Und du hast ja dann nicht nur eine Gruppe im Sinn, sondern eine Liga.
Die
Die heißt
Liga der Leichtigkeit, ja.
genau.
Hört
Also
sich ja
das
gleich viel
wieder
besser.
beim richtigen Namen nennen.
Ja, die Liga der Leichtigkeit, ja, den Namen da habe ich es auch lang gebraucht. Aber jetzt sitzt er, ja.
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 Also ja, ein geniales Konzept. Super. Und ich glaube, dass es auch gerade so den Nerv der Zeit trifft,
Ich
oder?
glaube auch, ja. Weil wir weniger kaufen, mehr, jeder will möchte gerne ein bisschen weniger arbeiten, mehr gute Zeit verbringen, weniger Zeit mit Putzen verbringen und mit Wegräumen, sondern einfach nur die Zeit, man geht arbeiten, aber die Zeit, wo man zu Hause ist, will keiner putzen, wegräumen, suchen. Mit
Ja.
Suchen fängt ja auch. Und dann, das Leben wird vielleicht ab dem Moment, wo man, ja, wo man weniger hat. Ja, genau.
Also das heißt, mit also eine gewisse Form von Minimalismus, oder? Die da.
Ja, ich find so manche Worte, ich finde das Wort Ordnung extrem unanständig. Ordnung stresst fast jeden.
Ja.
Stresst jeden. Das Wort Ordnung, dass wer Ordnung nicht Ordnung hält, ist zu faul zu suchen. Dann hat man mal einen Regisseur hingeworfen, Ordnung ist das halbe Leben, was halten Sie davon? Das sind alles so Wörter, die ihn so innerlich so ein bisschen aufregen. Ordnung, wir haben einen Herrn bei uns in unserem Ordnungsverband dabei, der verwendet das Wort Ordnung gar nicht. Der sagt Struktur, dann sagt er Prozesse, das hört sich gleich viel besser
Ja.
an. Er sagt mehr Struktur. Mit diesen Prozessen, da gelingt das Leben leichter. Wir Frauen reden immer nur von Ordnung. Also ich möchte das Wort Ordnung schon mal so gut es geht rausbringen. Und
Ja.
Minimalismus, das mit der Capsule Wardrobe, jeder fragt mich, ob ich nur 30 Sachen im Schrank habe. Genauso mit Minimalismus, ich glaube, ich habe 30 Paar Schuhe im Kasten, ich bin vom Minimalismus ganz weit entfernt. Aber ich weiß in Blitzgeschwindigkeit, welche Schuhe ich anziehe, weil es nicht so überbordend viel sind, dass sie in einzelnen Schuhschachteln irgendwo oben am Kasten stehen, sondern bei mir ist alles sehr leicht zugänglich und sehr niederschwellig gut erreichbar. Jedes Ding hat einen fixen Platz, dort, wo ich es brauche. Ich habe jahrzehntelang das Silberbesteck im Schlafzimmer aufbewahrt. Das
Okay.
ist der allerbeste Platz für Silberbesteck. Es wurde nie verwendet.
Ja.
Nona, wer geht ins Schlafzimmer Silberbesteck holen? Kein Mensch. Dann habe ich es runtergetragen ins Wohnzimmer, wo der Esstisch steht. Und seitdem wird es auch verwendet.
Ja.
Und das ist eigentlich mit allen gleich. Wenn du die Scheren hast im ganzen Haus verteilt, findest du nie eine Schere, wenn du eine brauchst.
Also du weißt jeden Raum, wo die Scheren sind.
Natürlich, das schon. Aber es ist schlimm, ist, wenn du Kinder hast, dann sind die Scheren und Dixos sind dann so und so immer irgendwo. Aber ich habe auch bei meinen Papierunterlagen mittlerweile eine Ordnung, dass wenn mein Mann etwas von den Papierunterlagen braucht, weiß er, welchen Ordner er angreift, dass er das rausholt, was er eigentlich sucht. Und ich habe jetzt einen Was-wäre-wenn-Ordner angelegt, der stresst meine Kinder ein bisschen. Was wäre, wenn mit der Mama irgendwas ist? In dem Ordner steht alles drin, was wichtig ist für meine Nachkommen.
Ja.
Wie mein Bruder verstorben ist, haben wir nicht einmal seine Geburtsurkunde gefunden. Wir haben die ganze Wohnung durchsucht. Und man kann nicht sterben, wenn man keine Geburtsurkunde hat. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Ja, es ist urarg eigentlich. Aber
Das war bei meiner Mama dasselbe.
ich denke mir dann, das ist so, es ist so unsinnig bei uns, weil es ist, jetzt stehst du da in der tiefsten Trauer und dann geht es dir auch auf, weil du keine Geburtsurkunde hast, wo man denkt, ich glaube, es gibt gerade ganz andere Sachen. Also, aber ja, das ist halt Österreich. Und da gibt es, wie gesagt, da habe ich diesen wichtigen Ordner. Und es ist bei mir nicht alles geordnet. Und was ich auch meinen Kurs oder meinen Liga-Teilnehmern, wie sagt man da, Liga, muss ich mir überlegen, dass die Routinen und die Rituale, dass die wirklich wichtig sind. Die
Ja.
guten und die wichtigen Sachen. Die guten Sachen, dass du sagst, ein gutes Frühstück, ein Tee, mein Dankbarkeitsbuch, bla bla, dann vielleicht Bett machen, Geschirrspüler einräumen, so und so.
Also fixe Abläufe, ne? So
Genau.
Prozess.
Fixe, ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo das Einzige, was ich gemacht habe, war das Bett. Und dann denkst du, wenn es dann gehst, denkst du, ich habe heute wenigstens schon etwas gemacht. Und wenn es nur das Bett machen ist. Bett machen und am Abend die Küche in Ordnung bringen und sonst nichts. Aber die zwei Sachen sind immer meine zwei Anker. Wenn es gerade drunter und drüber geht, aber die zwei Sachen werden immer gemacht. Das Bett wird immer gemacht und die Küche ist am Abend auch immer in Ordnung. Das ist, wenn ich in der Früh aufstehe und in die Küche gehe und eh noch bin, leicht ferngesteuert und dann schaust du unten aus wie Sau, ist der ganze Tag schon, geht gar nicht.
Ja. Was wäre so dein wichtigster Tipp, dass man Ordnung, die man jetzt mal geschaffen hat, auch beibehält? Genau.
Leider dranbleiben. Das ist wie beim Sport. Dranbleiben ist das Wichtigste. Der ist der Beste.
Lilly, so schnell? Na geh, du kannst eh
Die
raus.
Karte überlegt, ob irgendwo hingeht. Nein. Aber jetzt.
So, dranbleiben, ja, dran.
Dranbleiben, ja.
Fixe
Ja.
Blätter wahrscheinlich auch hilfreich, oder? Für gewisse
Ja,
Dinge.
also zuerst einmal ausmisten.
Ja.
Routinen. Fixe Plätze und dranbleiben. Ja.
Also sozusagen, weil genau diese Tendenz kenne ich, ne? Man hat das schön geordnet und schön
Ja.
aufgeräumt und irgendwie wächst es wieder zu.
Ja, nein, es ist so, das sind immer die Häufchen.
Ja.
Das sind immer die Häufchen. Wenn's, ein Häufchen wird schnell zu einem Haufen. Es ist, das kannst du ausprobieren. Wenn du hast am Schreibtisch, bei mir schaut der Wohnzimmertisch gerade so auf. Ich kann dir dann ein Foto schicken. Das werde ich auf Instagram posten, genau. Da habe ich mal hingestellt, die Schreibunterlagen von der Theresa, die bis jetzt seit unserem Workshop noch nicht in den ersten Stock gekommen sind, weil man immer denkt, ich werde zeichnen. Da sind dann dabei liegen die Unterlagen für meinen Kurs. Da legst dann noch Sachen hin, die in den oberen Stock werden. Und im Nu hast du so einen Haufen. Und wie gesagt, die Häufchen sollte man, wenn möglich, immer wieder.
Beseitigen.
Ja, also 10 Minuten am Tag, wenn man investiert, das wäre schon nicht schlecht.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Ja, es ist so. Ja.
Okay. Glaubst du, ist Ordnungsberater ein Zukunftsberuf oder Nachhaltigkeitscoach, sowas in diese Richtung?
Ja, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und mit weniger Besitz, glaube ich, wird noch ein ganz großes Thema. Für den Beruf brauchst du jetzt sehr viel Empathie und Feinfühligkeit. Du brauchst gar nicht so ordentlich sein, sondern du musst spüren, wie weit dein Kunde bereit ist, heute etwas loszulassen. Spürst genau, also ich spüre bei meinen Kunden ganz genau, jetzt kann ich Gas geben. Und ich merke bei meinen Kunden ganz genau, wenn ihnen die Luft ausgeht. Das musst du halt immer ganz genau spüren, weil wenn der am Ende komplett durch ist, nach 3 Stunden, wenn jemand einen 5-Stunden-Termin bucht, schicke ich meine Damen dann oft auf einen Kaffee oder eine Rauchen, wenn ich spüre, da geht gerade nichts mehr. Da werden sie dann irgendwann unwillig, dann werden sie grantig und dann, und wie gesagt, dann gehe ich immer aus der Situation raus, dann schaue ich, dass sie mit mir gar nicht zusammen sind, damit sie wieder ein bisschen sich sammeln können. Und manchmal kommt man halt auch zu irgendwelche. Ich finde immer irgendwelche Leichen bei meinen Kunden, also Leichen im übertragenen Sinn, Sachen, die ich nicht finden sollte,
Ja.
wo meine Kunden dann ein bisschen aus der Spur sind, wo dann entschieden wird, ja, nein, heben wir es auf, heben wir es nicht auf. Also das ist so, dränge aber nie einen Kunden, wenn er sagt, kommt nicht in Frage, wird gar nicht darüber diskutiert.
Ja.
Ich spüre durch 30 Jahre im Verkauf, erspart eine Psychologieausbildung. Du spürst ganz genau, ob der Kunde jetzt will oder nicht will. Und ich dränge niemanden zu Sachen, die er nicht machen will.
Ja.
Bringt nichts. Also wirst du bei deinen Kunden genauso. Also wenn
Ja,
du
natürlich.
merkst,
Ja, natürlich.
dann, wenn es nicht das Richtige ist, dann haben auch manchmal Kunden, da lassen wir uns durchs ganze Gebäude treiben. Da wird ursprünglich ausgemacht, wir machen heute, weiß ich nicht, die Küche. Dann landen wir im Keller, wenn es so ist. Ja.
Ist
Also
die
wie gesagt,
Küche das dran? Das nächste Mal dran.
ja, wie gesagt, je nachdem, wo gerade der Fokus liegt, das wird dann gemacht.
Ja. Also
Ich
sehr, sehr.
möchte auch jetzt meine Liga so aufbauen, dass ich da jetzt nicht gar nicht so fix vorgeben will, wir machen das und das. Sie kriegen jetzt ein grobes Konzept, dass sie ihre Unterlagen haben, wo sie nachschauen können, aber es kann jeder für sich entscheiden, welchen Bereich er macht.
Ja.
Ich würde gar nicht sagen, heute wird die Küche gemacht und dann machen wir Papier oder das ist auch wichtig. Man spürt selber, wo es gerade brennt und wo es gerade wichtig wäre. Und dieses Fühlen möchte ich Ihnen so ein bisschen mitgeben.
Ja.
Ja.
Und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass man sich viel leichter von den Dingen trennt, wenn man weiß, dass sie woanders noch einen Nutzen haben, dass sich ein anderer darüber freut oder
Genau.
gebrauchen kann. Ne? Dann, wenn man diese Perspektive verschafft,
Genau.
dann ist es auch leichter. Ne?
Wobei ich ja so ein bisschen, also hell sehen kann ich nicht, aber wo ich schon spüre, dass dieses Ding fix nicht mehr gebraucht wird. Aber wenn der Kunde sagt, der braucht es noch, dann okay. Freue mich dann immer diebisch, wenn er 2 Monate später sagt, ich habe das jetzt doch weggegeben. Moment, ich habe es gewusst.
Ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, will jetzt, wir haben letztens im Sommer habe ich mir da meinen Garten gemacht, mein Mann und ich. Und da habe ich mir da mal 5 Stunden, 7 Stunden haben wir gearbeitet, glaube ich. In Stunde 4 habe ich mir dann hinten bei meinem Rücken, dort haben wir einen Stich gegeben und dann haben wir gedacht, ich glaube, das war jetzt ein Zeichen, also ich will mich so bei den Vor-Ort-Terminen langsam zurückziehen. Das wird jetzt dann mehr so die exklusive Ausführung von mir sein, dass ich direkt vor Ort bin und es wird jetzt mehr online gehen, geben. Und ganz wichtig ist einmal die Vorträge in Richtung Nachhaltigkeit und dass man eigentlich ein besseres Leben führen kann, wenn man weniger Sachen hat. Weil
Ja.
jedes Mal, wenn ich da meine Vorträge halte, sitzen alle Leute und nicken, wo man denkt, und wenn jeder nur ein bisschen was mitnimmt, so wie ich heute, wie ich nach Hause gefahren bin, jedes Mal, wenn ich von meinen Kunden nach Hause fahre, könnte ja halbe Sau essen, ich sag's ganz ehrlich, ich habe so einen Hunger. Und dann denke ich mir, ich kaufe mir ein Wurstzimmer, jedes Mal denke ich an die Elisabeth und denke mir, ah, kein Wurstzimmer. Hätte mir ein Wurstzimmer gekauft und eine Melone als Dessert, da habe ich an die Elisabeth gedacht und ein bisschen was Gesundes noch hinten nach. Es ist, was du immer wieder gesagt bekommst, setzt sich dann in dein Hinterkopf fest.
Ja.
Und ich setze mich bei meinen Kunden oder bei denen, die mir auf Facebook und Instagram folgen, auch irgendwo im Hinterkopf fest.
Und den Samen, den man sieht, der geht halt dann halt ein
Der
bisschen auf
geht
die.
weiter, ja. Nein, wirklich, es ist so. Irgendwann geht er auf.
Ja.
Ja.
Super. Möchtest du abschließend, warte mal, bevor wir abschließen, aber okay, möchtest du abschließend noch so einen generellen Tipp geben?
Mach dir dein Leben so leicht wie möglich. Ja. Und wie gesagt, auch wenn es am Anfang anstrengend ist und wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, wo du deinen Wecker stellst. Dass du ein bisschen aussortierst, wenn man im Überfluss lebt, sage ich mal. Wenn man
Ja.
sich im Überfluss wohlfühlt, bei dir bin ich nicht da. Es gibt auch Menschen, die schütteln den Kopf und sagen, sie verstehen gar nicht, von was ich rede, aber die, die zu viel haben und sich nicht ganz wohl dabei fühlen, wie gesagt, jeden Tag 10 Minuten und am wichtigsten sind eigentlich die Routinen.
Ja, Routinen
Routinen und
schaffen.
Rituale, ja. Ja.
Okay. Dann möchte ich auch noch sagen, also du hast ja jetzt schon deine Liga der Leichtigkeit erwähnt. Du hast die wohin was oder was wohin Liste erwähnt,
Ja.
Ordnungsbereich. Dann möchte ich noch erwähnen, du hast ja auch einen Podcast.
Ja, mein Pott ist wirklich. Ja, ich habe auch einen Podcast. Ja, Zahngramm, nennt er sich. Und da geht es um Minimalismus, Nachhaltigkeit und ein bisschen um Ordnung.
Ja,
Ja.
genau, das wollen wir hier schon noch erwähnt haben.
Ja, das müssen wir erwähnen. Ich habe ursprünglich in Folge 1, wie versprochen, er kommt alle 2 Wochen. Oder habe ich sogar versprochen, wöchentlich, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Fakt ist, dass er jetzt so alle 3 bis 4 Wochen rauskommt. Ich kann so Sachen nur machen, wenn mein Herz. Das ist bei den Themen, wenn mich ein Thema anspringt, dann muss es raus. Alle Themen, die ich mir notiert habe, wo ich drüber reden könnte, ja, wenn da nicht mein Herz gerade dafür brennt, dann wird es ja keine gute Folge. Es ist leider so.
Ja, das macht ja nichts.
Ja. Ja.
Steht allerdings geschrieben, dass es so sein muss,
Na,
ne?
eine, die bewundern alle Frauen, die nach mir angefangen haben und schon, weiß ich nicht, wie viele Folgen, wo ich mir denke, Regina, ich grundel nur bei Folge 20, aber ich habe jetzt schon ein Jahr, wir haben ja damals beide gleichzeitig den Kurs gemacht
Ja.
Aber auch ich habe ein Jahr durchgehalten. Und da denke ich mir, das ist schon, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Das stimmt. Das gehört auf jeden Fall.
Ja, und habe tatsächlich schon eine Kundin über meinen Podcast gefunden.
Ja,
Ja.
siehst du?
Ja. Ja, eigentlich ja schön. Ich
Ja.
glaube, wir feiern unsere Erfolge viel zu wenig.
Das stimmt auf jeden Fall.
Wirklich, oder?
Also auf jeden Fall werde ich deine Webseite und den Podcast verlinken in den Shownotes und natürlich auch die Liga der Leichtigkeit, gell? Also wo man sich da hinwenden kann. Jetzt wäre noch eine Frage zum Abschluss, und zwar, wenn jetzt jemand meint, das war so genau mein Thema, wohin sollte sie dann wenden, dass er den Beruf ausübt? Gibt es das nur auf selbstständiger Basis oder gibt es da schon irgendwelche Möglichkeiten, dass man sie da irgendwo anschließt, zusammenschließt?
Also, wenn man schon ein Ordnungsberater ist, kann man zu uns dazukommen, zu den Ordnungsberatern Österreich.
Ja.
Und meine Kollegin, die Katrin, bietet auch Ausbildungen an zum
Na,
Ordnungscoach. ja.
sehr
In
gut.
Deutschland ist das Ganze schon ein bisschen größer. Also Österreich ist ja ein kleineres Land. In Deutschland ist das Ganze ein bisschen größer. Die haben das Ganze schon ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen professioneller aufgezogen als wir.
Ja.
Ja, da gibt es natürlich auch viel mehr Ordnungscoaches, das ist klar.
Gut.
Aber wie gesagt, die Katrin bietet schon Ausbildungen an. Und wenn man ein Ordnungscoach ist, dann kann man zu den Ordnungsberatern Österreich dazukommen. Und wir sind halt, da sind jetzt ein paar alte Hasen dabei. Und wie gesagt, unser Wissen und wir treffen uns einmal jährlich. Es bringt schon weiter, wenn du Leute hast, weil ich immer alles mühsam selbst erarbeitet, weil ich habe keine Kollegen gehabt. Und mittlerweile kennt jeder oder fast jeder diesen Beruf. Wie ich angefangen habe, haben es alle gelacht. Und ja, es gibt schon Unterstützung, wenn man sie braucht.
Sehr gut, super. Dann, liebe Regina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deinen wirklich noch in Österreich noch nicht so verbreiteten Beruf auch vorgestellt hast. Und ich glaube, wir haben jetzt durchaus auch ein paar Samen gesät, dass sich das vielleicht andere Menschen auch vorstellen können. Und hier ist es ja auch keine Altersfrage, wie man sieht, ne? So, das ist
Ja.
ja nur möglich, ja,
Ja.
dass man sowas macht, ne? Und genau, deshalb vielen herzlichen Dank. Und es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke auch und danke für die Einladung. Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, mit dir da jetzt zu reden.
Sehr, sehr gerne. Und an unser Publikum, also wenn es jemanden interessiert, wenn jemand Lunte gerochen hat, dann bitte schreibt es die Regina an, erkundigt euch und wir brauchen wahrscheinlich noch mehr.
Ja.
Berater und Nachhaltigkeitscoaches und so weiter in dieser Richtung. Und ansonsten erzählt es weiter von diesem Podcast. Und wenn ihr einen interessanten, spannenden Beruf habt, der nicht so weit verbreitet ist, dann meldet euch bei mir bitte, weil dann werde ich euch vielleicht auch gern einladen für ein Interview. Und bis dahin, wir sehen uns in 2 Wochen. Baba!